Deutschlandfunk.
Sie war mal das beliebteste Verhütungsmittel in Deutschland. Stand für Selbstbestimmung. Und heute wird sie 65 Jahre alt. Die Antibabypille.
Hat super vielen Menschen, insbesondere Frauen, natürlich geholfen. Aber man muss einfach sagen, dass sich Verhütung seitdem wenig weiterentwickelt hat.
Das sagt Jana Pfenning von Better Birth Control. Sie setzt sich dafür ein, dass an besseren Verhütungsmethoden für alle Geschlechter geforscht wird. Und Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus sagt, aus der Pille für den Mann könnte wirklich was werden.
Da gibt es 3 sehr vielversprechende Ansätze im Moment, in Münster, in München und in Bonn. Und im Moment ist es so, dass die tatsächlich vom Bundesforschungsministerium möglicherweise bald unterstützt werden.
65 Jahre Pille für die Frau. Wann kommt die Pille für den Mann?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast schauen wir uns eine Nachricht des Tages genau an und sprechen mit Menschen, die sie betrifft. Dazu gibt's die Hintergründe. Heute ist Montag, der 18. August, der Tag, an dem 1960 in den USA die erste Pille auf den Markt gekommen ist. Was halten Sie von der Pille? Hat man das vor 65 Jahren auf der Straße gefragt, dann kam da sowas bei rum.
Ich lehne die Pille für junge Mädchen ab. Junge Mädchen sollten eigentlich erstmal Enthaltsamkeit üben.
Ich würde ein Mädchen, das die Pille nimmt, nicht heiraten.
Gut, dass wir an der Stelle nicht mehr stehen. Aber Kritik an der Pille gibt's auch heute noch. Vor allem von Frauen.
Ich würde sie persönlich nicht nehmen.
Mittlerweile bin ich auch eher abgeschreckter davon.
Ich habe tatsächlich bei, ich würde sagen, 60-70% der Freundinnen genau die Erfahrung die letzten Jahre gemacht, dass die Pille abgesetzt haben.
Und genau das erzählen viele Frauen auch Jana Pfenning.
Hallo, mein Name ist Jana Pfenning. Ich habe vor 4 Jahren gemeinsam mit meiner Freundin Rita Mayo Better Birth Control gegründet. Wir sind ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass Verhütung für alle Menschen besser wird.
Damals arbeitet Jana im Europäischen Parlament in Brüssel. Heute ist sie Referentin im Familienministerium. Sie ist Mitglied der SPD. Jana, du willst Verhütung für alle besser machen, so heißt auch die Petition, die du 2021 gestartet hast. Über 130.000 Leute haben unterschrieben. Was bedeutet das denn für dich, Verhütung für alle?
Verhütung muss endlich gleichberechtigt möglich sein. Also, dass man sich Verhütung in einer Beziehung zwischen Männern und Frauen gleich aufteilen kann. Aktuell ist es nicht möglich, weil es für Männer neben dem Kondom keine reversible Verhütungsoption gibt. Und wir setzen uns dafür ein, dass auch endlich Verhütungsmittel für Männer auf den Markt kommen können, dass daran mehr geforscht wird. Und Verhütung muss natürlich auch zugänglich sein für alle. Das heißt, dass Verhütung kostenlos werden muss. Und das ist ein ganz wichtiger anderer Punkt, für den wir uns einsetzen.
Wie kam das denn, dass du angefangen hast, dich für bessere Verhütung politisch zu engagieren?
Da gibt es eine tatsächlich recht politische Geschichte zu. Also es war so, ich habe 2020 im Europäischen Parlament in Brüssel gearbeitet. Und wir saßen nach der Arbeit mit KollegInnen von unterschiedlichen Parteien zusammen. Dabei war eine von der CDU, es waren Leute dabei von den Sozialdemokraten, einer von den Grünen und einer von den Liberalen, also quasi von der FDP. Wir haben uns über Politik unterhalten und waren uns bei nichts einig. Wir haben uns so richtig gestritten. Aber auf einmal kamen wir auf das Thema Verhütung und da waren wir uns auf einmal alle einig. So, die Frauen am Tisch haben sich darüber beschwert, dass sie Nebenwirkungen haben mit ihren Verhütungsmitteln. Und die Männer am Tisch haben sich darüber beschwert, dass sie das Gefühl haben, dass sie ihre Partnerinnen nicht ausreichend unterstützen können. Und dass sie sich manchmal, wenn sie einfach nur ein Kondom nutzen, nicht ganz sicher fühlen. Und ich dachte mir nach diesem Abend, wir haben uns wirklich 2 Stunden über das Thema unterhalten, so krass, wie kann es eigentlich sein, dass die AnhängerInnen aller demokratischen Parteien ein Problem mit dem Status quo haben, aber sich dennoch gar nichts tut oder in den letzten 60 Jahren sich überhaupt nichts getan hat. Oder man das Gefühl hat, dass Verhütung sich in den letzten 60 Jahren kaum verbessert hat.
Woran liegt das?
Man muss sagen, bis zu unserer Gründung war das Thema einfach nicht auf der politischen Agenda. Und PolitikerInnen waren sich gar nicht so wirklich bewusst, dass es da Probleme gibt. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass PolitikerInnen in der Regel älter sind. Der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete ist ungefähr 50 Jahre alt. Und Verhütung einfach nicht mehr Teil der Lebensrealität von aktiven Berufspolitikern ist. Und so haben wir vor allen Dingen auch politische Lobbyarbeit betrieben und haben es so geschafft, dass jetzt die Bundesregierung 12 Millionen Euro in Verhütungsmittelforschung investiert.
Also es gibt ja Forschung zu Verhütungsmitteln für den Mann, zum Beispiel in Münster, in München und in Bonn. Du hast aber eben trotzdem gesagt, du findest, das reicht nicht aus.
Das sind jetzt Forschungsvorhaben, die jetzt erst angestoßen werden. Aber das gab es halt vor einem Jahr noch nicht. Und wir sagen, das ist jetzt ein erster guter Schritt. Aber das Geld muss natürlich auch mehr werden. Also 12 Millionen Euro reichen nicht aus, um klinische Studien durchzuführen. Man bräuchte ja klinische Studien, um auch Produkte dann letztendlich auf den Markt zu bringen. Das meiste, was gerade finanziert wird, sind präklinische Studien. Und das ist ein super erster Schritt, also wirklich. Es muss natürlich auch weitergehen.
Wen siehst du denn da in der Verantwortung? Könnte da nicht irgendwann auch mal die Pharmaindustrie einsteigen? Das muss ja nicht immer nur aus Staatsgeldern bezahlt werden, diese Forschung.
Ja, die Pharmaindustrie muss tatsächlich einsteigen. Teilweise tut sie das auch schon. Also auch Pharmafirmen, vor allen Dingen Startups, forschen gerade an neuen und an nebenwirkungsärmeren Verhütungsmitteln. Aber man muss auch dazu sagen, die Pharmaindustrie hat da in den letzten 60 Jahren auch viele Chancen verpasst. Die Pharmaindustrie hat einfach das Interesse der Nutzenden, vor allen Dingen auch das Interesse von Männern unterschätzt, Verhütungsmittel zu nutzen und hat deswegen in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig investiert.
Wenn du jetzt mal dir vorstellst, so Deutschland in, sagen wir mal, 10, vielleicht 20 Jahren, was denkst du, hat sich bis dahin getan?
Ich würde mir natürlich hoffen, dass es gute Verhütungsoptionen mit möglichst wenig Nebenwirkungen für alle Geschlechter gibt. Und diese Verhütungsmittel sollten natürlich kostenlos zugänglich sein, damit keine Barrieren bestehen. Außerdem sollte die Aufklärung zu Verhütungsmitteln verbessert werden, damit wirklich alle Menschen gut informiert einen Zugang zu Verhütungsmitteln haben können.
Das heißt, du wünschst dir eigentlich auch mehr Forschung an den Verhütungsmitteln für die Frau, wenn du jetzt sagst?
Ja, auf jeden Fall. Ich will unsere Arbeit jetzt gar nicht auf Verhütungsmittelforschung für Männer reduzieren, sondern es geht auch ganz konkret darum, Verhütungsmittel für Frauen besser zu machen. Verhütungsmittel für Frauen dahingehend zu entwickeln, dass die Nebenwirkungen reduziert werden. Das ist auch ein ganz konkretes Ziel. Auch daran forschen die von der Bundesregierung geförderten Projekte gerade. Es geht wirklich darum, nebenwirkungsarme Verhütungsmittel für alle Geschlechter zu entwickeln.
Alle sollen verhüten können. Gebärfähige und zeugungsfähige. Und das ohne Nebenwirkungen. Davon träumt also Jana Pfenning. Wann könnte es soweit sein? Die Frage geht an meine Kollegin Daniela.
Ich heiße Daniela Remus, ich bin Wissenschaftsjournalistin und ich habe als Schwerpunkt Medizin und medizinethische Themen.
Daniela, lass uns erstmal darüber reden, was da in Sachen Beliebtheit los ist bei der Pille. Seit Jahren liegt ja das Kondom in Umfragen vorne und die Pille auf Platz 2, aber mit immer schlechteren Umfragewerten, also sie wird trotzdem unbeliebter. Warum?
Ein ganz wichtiger Punkt ist, was man ja in den letzten Jahren ziemlich viele Erkenntnisse hat zusammentragen können, was so Nebenwirkungen angeht. Also diese Haut, Gewichtszunahme, Nachtschweiß und so, das kennen wir ja alle, also alle Frauen, denke ich. Aber es gibt eben doch auch schwerwiegendere Nebenwirkungen, also zum Beispiel Thrombosen, Herzinfarkt, Bluthochdruck und so. Und da haben zum Beispiel in den USA vor rund 10-12 Jahren Frauen tatsächlich in so einer Sammelklage sehr, sehr erfolgreich den Pharmahersteller Bayer verklagen können, weil es eben zu Blutgerinnseln, also zu solchen Thrombosen gekommen ist, die zum Teil sogar tödlich, fast nahezu tödlich verlaufen sind, also Lungenembolien. Allerdings ist sie damals auch in einer anderen, viel stärkeren Hormonkonzentration auf den Markt gekommen. Und die andere Ebene ist, würde ich sagen, dass Hormone insgesamt im Moment so ein bisschen ein schlechtes Image haben. Vor allen Dingen im Netz, also Social-Media-Plattformen und so weiter. Da gibt es ganz viele Influencerinnen, die jetzt tatsächlich vor der Pille warnen und sagen, die sei schlecht, nicht nur wegen der bekannten Nebenwirkung, sondern die setzen zum Teil eben halt auch Unwahrheiten in die Welt. Also die machen letztendlich zum Beispiel unfruchtbar. Und da gibt es noch sehr viel mehr von diesen Fake News. Also da scheint irgendwie einiges im Moment viral zu sein.
Dann lass uns allgemein auf Verhütungsmittel schauen. Bei wem liegt denn hauptsächlich noch die Verantwortung für die Verhütung? Ist das immer noch bei Frauen? Also wie groß ist da das Geschäft mit den Produkten allgemein? Und wie sieht es bei Produkten für Männer aus?
Also wenn man es soziologisch anguckt, würde ich sagen, ist es immer noch das Frauenthema. Es verschiebt sich zwar gerade einiges, es gibt auch ganz viel Forderungen jetzt, eben das gerechter zu machen, das Verhütungsthema, aber noch ist es primär ein Frauenthema. Das muss man ganz klipp und klar so sagen. Und bei den Produkten, also Geschäft mit den Produkten, ist es eben auch so, dass man sagen kann, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Angebote für Frauen. Und bei Männern im Vergleich dazu gibt es halt Kondome oder eine Vasektomie. Also das ist ja wirklich das Kappen der Samenleiter, ist zwar auch rückgängig zu machen, wird aber eigentlich gehandelt als ein endgültiger Schritt. Dann gibt es noch ganz viele verschiedene Sachen, die im Moment so in der Testphase sind oder zum Teil noch nicht mal in der Testphase. Zum Beispiel solche mit Temperatur, die Produktion in den Hoden der Spermien so zu beeinflussen, dass die halt völlig schlapp sind durch zu viel Wärme und sich nicht mehr richtig bewegen können zum Beispiel. Aber da ist noch nichts wirklich spruchreif.
Wie sieht's denn aus mit der Pille für den Mann? Also über die gesprochen wird ja schon mehr, würde ich sagen. Wieso gibt's die immer noch nicht?
Also der eine Punkt ist, es hat wirklich eine Studie gegeben, eine WHO-Studie, also von der Weltgesundheitsorganisation. 2008 konnte die starten und das war auch eine hormonwirkende Pille, also wirklich ein Pendant, ein Äquivalent zu der Pille für die Frau. Die ist durchgeführt worden weltweit, also die war sehr erfolgreich, 97% der Männer haben gar keine Spermien mehr gebildet. Und nur bei 3% der Männern gab es noch allerdings eine sehr reduzierte Spermienanzahl. Es kam zu Schwangerschaften, aber das war alles in einem sehr überschaubaren Bereich. Aber es gab ungefähr 10% der männlichen Nutzer, die Nebenwirkungen hatten. Die waren extrem unterschiedlich, regional betrachtet. Also in manchen Ländern haben die Männer alle an Gewicht zugenommen, in anderen Ländern hatten die Männer alle depressive Verstimmung, also die, die Nebenwirkungen hatten. In anderen Ländern ist gar nichts passiert. Und da wurde dann entschieden, 2011, nee, 10% Nebenwirkung, das ist zu viel, wir brechen das jetzt alles ab. Und der zweite Ansatz, es gibt Forschung auf dem Weg zur Pille für den Mann. Das ist aber eben eher so eine medizinische Forschung, die nicht auf Hormone setzt.
Warum müssen Frauen denn mehr Nebenwirkungen akzeptieren als Männer, wenn es um die Pille geht?
Wenn Medikamente zugelassen werden, dann dürfen die Nebenwirkungen nur in einem Verhältnis zu der Bedrohung, zu der gesundheitlichen Bedrohung der Person stehen, die dieses Medikament nutzt. Sprich, Frauen müssen mit mehr Nebenwirkungen klarkommen als Männer, weil eine Schwangerschaft, wenn sie denn stattfindet, möglicherweise zum Beispiel zu schweren gesundheitlichen Problemen bis zum Tod führen kann. Männer aber sind ja gesund und die werden auch keinen Schaden davon haben, dass ihre Partnerin eine Schwangerschaft durchlebt. Und insofern sind da die Regularien, zum Beispiel hier von der Europäischen Arzneimittelagentur, viel, viel strenger, was an Nebenwirkungsprofil da akzeptiert wird. Und daran müsste man natürlich eben auch nochmal arbeiten, weil so bedeutet das, das darf praktisch überhaupt gar keine Nebenwirkung haben. Und dann kommen wir natürlich nie zu einem neuen Verhütungsmittel für den Mann.
Das heißt, wie kann es denn gelingen, dass wir in eine Richtung steuern, wo Männer auch ein größeres Angebot haben an Verhütungsmitteln, wenn es jetzt gerade eigentlich nicht so gut aussieht?
Ja, es gibt einerseits sozusagen den Versuch, diese ganzen mechanischen Beschränkungen, Verhütungsmittel, also solche Wärmeringe oder Samenleiterunterbrechungen mithilfe eines Schalters, also diese mechanischen Ansätze wirklich zu verstärken und die zu verbessern. Und der zweite Punkt, das sind eben Medikamente, die dann eben auch eine Pille tatsächlich werden sollten. Da ist das Ziel, die Funktion der Spermien zu stören, also mit chemischen Wirkstoffen. Da gibt es 3 sehr vielversprechende Ansätze im Moment in Münster, in München und in Bonn. An denen wird gearbeitet. Also da kann man bestimmte Funktionen der Spermien verstopfen, bestimmte Kanäle. Dann können die sich nicht mehr vorwärts bewegen im weiblichen Körper. Oder man arbeitet daran, deren Fitness zu reduzieren. Also da gibt es sehr vielversprechende Ansätze. Und im Moment ist es so, dass die tatsächlich vom Bundesforschungsministerium möglicherweise bald unterstützt werden. Denn das Bundesforschungsministerium hat Anfang dieses Jahres eine Ausschreibung gemacht, hat Forschungsteams aufgefordert, sich, wenn sie eine gute Idee haben, wie man eine Pille für den Mann entwickeln könnte, zu bewerben. Und das wird 3 Jahre lang mit mehreren Millionen Euro gefördert werden.
Mehrere Millionen Euro für die Forschung an einer hormonfreien Pille für den Mann. Klingt ja schon mal gut. Könnte das also heißen, Verhütung wird bald wirklich ein Thema für alle? Daniela, wo könnten wir denn stehen in 10 oder 20 Jahren?
in 10, 20 Jahren, das finde ich ist ein guter Zeitraum, da kann ich mir vorstellen, dass bis dahin tatsächlich was geklappt hat. Denn diese Wirkstoffentwicklung ist eben nicht so einfach. Also in den Versuchen, in den Laboren oder mit Tierversuchen, da klappt das schon alles ganz gut. Aber man muss jetzt Wirkstoffe entwickeln, die es schaffen, die männlichen Spermien tatsächlich auch in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Aber sie dürfen natürlich die Männer nicht ansonsten mit schweren Nebenwirkungen belasten. Und das rauszufinden, ist ein bisschen knifflig, das dauert ziemlich lang und das kostet auch ziemlich viel Geld.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Monika Ahrens, Minto Tran, Ingo Rockenberg, Andi Fulford und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.